Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Macht wirkt überall.
Cornelia Rainer, Theaterregisseurin, Autorin, Gründerin des Festivals Bühne der Macht, Speakerin und Machtkompetenzcoach.
Ich verstehe Macht als eine Fähigkeit, dass man seine Ziele und seine Interessen gegen Widerstände durchsetzen kann.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, Monika Kircher und Cornelia Rainer anlässlich des Festivals Bühne der Macht, das heuer zum zweiten Mal in St. Daniel im Gailtal stattfindet. Vom 15. bis 19. Juli wird dort in einem Zelt der Radetzky-Marsch von Josef Roth aufgeführt. Philosophische Gespräche und Spaziergänge werden angeboten und Machtkompetenz gelehrt.
Wie gehe ich eben mit Machtbotschaften, und da gibt es unglaublich viele, aber die muss ich erstmal lesen lernen, wie gehe ich mit diesen Machtbotschaften eben um und Übergriffe auch abzuwehren. Und wichtig ist aber mit einer gewissen ethischen Haltung und einer sozialen Verantwortung. Und wenn man erkennt, dass man Macht hat im Beruf und in Beziehungen, und eben über klare Handwerke verfügt, dann kann ich das mit Klarheit und Kompetenz einsetzen.
Zum Beispiel ein Pokerface aufsetzen. So heißt auch ein Training, das Cornelia Rainer mit ihrem Mann, dem Schauspieler Matthias Mamedow, erarbeitet hat.
Pokerface im Sinne von Kontrolle und Disziplin auch, weil es ist nicht immer hilfreich, in jeder Situation authentisch zu handeln. Der Begriff der Authentizität ist in diesem Kontext nicht immer hilfreich, ja? Weil es würde ja bedeuten, egal was mich aufregt, ich brüll los oder ich verdrehe die Augen. Und da tun sich viele Menschen sehr, sehr schwer, das zu kontrollieren, aber vor allem auch, dass sie überhaupt ein Bewusstsein davon haben, was sie selber aussenden. Wir gehen ganz oft davon aus, der andere tut so und so und so, aber was sende ich persönlich aus? Ein Beispiel wäre, ich bin konzentriert und schaue dabei grantig aus. Und ich habe aber gar kein Bewusstsein davon. Und der andere, mein Gegenüber, meint, boah, man ist wahnsinnig grantig, dabei bin ich nur konzentriert. Und darüber ein Bewusstsein zu entwickeln, ist unglaublich hilfreich, weil es sind ganz, ganz konkrete Werkzeuge. Und das ist ein ganz wesentlicher Kern unseres nonverbalen Verhandlungstrainings, das wir eben aufgebaut haben die letzten 10 Jahre. Also der Matthias Mamedow, Schauspieler, gemeinsam mit der Machtexpertin und Wirtschaftscoach Christine Bau-Jelinek. Und da haben wir eben aus Schauspielmethoden und Filmmethoden gemeinsam mit dem Wissen aus Wirtschaft haben wir ein Training entwickelt. Und mittlerweile machen wir das jetzt schon seit 10 Jahren. Und es ist unglaublich hilfreich, vor allem auch, weil wir sehen, dass die Menschen nicht mehr mit so einem diffusen Gefühl aus Verhandlungen und aus Situationen rausgehen. Das heißt, wir haben das entwickelt für Menschen, die eben in gewissen Situationen nichts entgegenzusetzen haben oder immer ihre eigene Sprache, und die ist nicht immer die beste. Das heißt, diese Erweiterung der Sprache, der eigenen Grammatik, das ist der Kern dieses Trainings. Nonverbal, Mimik, Gestik, Körpersprache. Und dieses Wissen lassen wir jetzt auch bei dem Festival Bühne der Macht einfließen. Bühne der Macht im Sinne von, in welche Gestaltungsmacht kommen wir auch selber. Das heißt, welche Situationen der Ohnmacht gibt es? Wie begegnen wir dieser Ohnmacht? Welche Konflikte gibt es? Aber welche friedlichen Verhandlungen gibt es auch? Also immer beides, ja? Und was können wir hier entwickeln, selber entwickeln? Welche Verantwortung können wir selber für unser eigenes Handeln übernehmen? Und das ist unglaublich hilfreich und auch erleichternd, wenn man seine eigene Macht, die man bisher vielleicht noch gar nicht kennt, wenn man die nützt und verantwortungsvoll einsetzt.
Könnte das auch hilfreich sein für einen gesellschaftspolitischen Prozess, auch für Friedensgespräche, die jetzt wirklich anstünden in dem Chaos der Welt, das wir gerade vor uns haben?
Selbstverständlich. Und ich glaube, wir müssen bei jungen Menschen ansetzen. Und genau das machen wir. Wenn Jugendliche früh erkennen, welche Macht sie haben und welche Machtbotschaften es gibt, welche Machtverhältnisse gibt es, und wenn man hier versucht, ein Bewusstsein zu schaffen, dann können sie sehr früh schon Eigenverantwortung übernehmen. Und gerade in politischen Situationen, in wirtschaftlichen Situationen, aber eben nicht nur. Macht spielt überall eine Rolle. Jeden Tag finden Verhandlungen statt. Bereits am Zebrastreifen. Wer geht wo auf welcher Seite? Wer weicht wo wann aus? Und wenn wir hier ein Bewusstsein schaffen und erstmal jeder bei sich selber ansetzt, und da helfen wir mit, da unterstützen wir, dann kann man, glaube ich, vor allem eines schaffen, die Konzentration auf das, was wirklich wichtig ist, auf das, was wir erreichen und weiterbringen wollen.
Schon früh im Leben hat Cornelia Rainer erreicht, was sie wollte. Sie folgte ihrer Liebe zu Frankreich. Sie ging von Lienz in Osttirol nach der Matura an die Universität Wien, studierte Französisch, Theaterwissenschaft und Philosophie, zog weiter nach Paris an die Nouvelle Sorbonne, die Universität für Literaturwissenschaft, Sprachen, Schauspielkunst und Europastudien.
Frankreich und Französisch ist für mich tatsächlich wie eine zweite Muttersprache. Ich habe das wie viele in der Schule gelernt, also ich bin jetzt nicht zweisprachig aufgewachsen, habe aber das Gefühl, dass diese Zweisprachigkeit irgendwie in mir da war. Ich kann das gar nicht selber so genau erklären. Es hat immer eine sehr große Liebe zu diesem Land gegeben, zur Sprache, zu den Menschen. Meine erste Reise nach Frankreich war ein Austausch, ein Schüleraustausch, da war ich 15. Wir mussten damals in der Schule einen Brief schreiben und wurden dann ausgewählt von einer Gastfamilie. Ich hatte damals das Glück, bis heute besteht da eine sehr innige Freundschaft mit dem Gastmädchen damals. Es ist eine Liebe, die über die Jahre gewachsen ist. Ich bin dann an die Sorbonne studieren gegangen, auch über Erasmus damals, hatte die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Und es war nach der ersten Studienzeit hier in Wien. Und das Tolle war, es war sehr praktisch. Das war eine absolut neue Erfahrung für mich. Die Theorie und die Praxis haben unglaublich toll ineinander gegriffen. Es waren damals tolle Lehrende, tolle Dozenten da. Georges Panu zum Beispiel, absoluter Kenner von Peter Brook. Und bei Peter Brook durfte ich auch einmal ganz kurz auch sozusagen in den Arbeitsprozess hineinschauen mit einer Gruppe von Studenten damals. Das hat mich sehr, sehr geprägt. Die Art zu arbeiten, die Art zu sehen, zu hören. Die Zeit, die man sich nimmt für eine Szene, für Schauspielerarbeit. Das hat mich schwer beeindruckt und ich kann rückblickend sagen, das waren Momente, wo ich den Entschluss damals gefasst habe, in diese Richtung möchte ich gehen.
2012 gelang dies Cornelia Rainer in der Theaterinszenierung Lenz nach einer Erzählung von Georg Büchner bei den Salzburger Festspielen im Rahmen eines Young Directors Project. Für diese Arbeit wurde sie für den Mont Blanc Young Directors Award nominiert. Es war eine Arbeit, in der sie sich auch mit ihrer eigenen Herkunft auseinandersetzte, mit ihrer Kindheit in den Tiroler Bergen, dem Musizieren in der Kirche. Was die Zuschauer in Republic zu sehen bekamen, war eine Achterbahn. Cornelia Rainer inszenierte die Natur des Steintals und die Innenwelt von Lenz als akustische Landschaft. Harmonisch, verstörend und mit einer dem Lenz-Stoff immanenten radikalen Widersprüchlichkeit.
Mit dieser Inszenierung verbindet mich tatsächlich eine spezielle Geschichte. Einerseits eben die damalige Premiere bei den Salzburger Festspielen, beim Young Directors Project. Lenz wandert durch die Landschaft, einsam und alleine und versucht seinen Weg zu finden. Verstoßen von Goethe. Und diese Inszenierung haben wir damals in einer Achterbahn zur Aufführung gebracht und sehr musikalisch. Es war ein Musiker dabei, ein Schlagzeuger, der diese Welt zum Klingen gebracht hat. Und zwar nicht nur die innerliche Welt, sondern tatsächlich auch mit den Requisiten gespielt hat. Es war ein musikalisches Ereignis, würde ich sagen. Und was sehr besonders war für mich, 4 Jahre später hat das Festival d'Avignon unter der Leitung von Olivier Py damals die Inszenierung eingeladen. Und diese Reise dorthin war besonders, weil einerseits habe ich das sozusagen selbst als Produzentin damals dorthin gebracht und in weiterer Folge. Und das Kulturforum war eine ganz wichtige Kooperationsstelle. Die haben mich sehr bestärkt, hier diesen Weg auch zu gehen und das nach Frankreich zu bringen, haben das ideell und finanziell auch unterstützt. Und in Frankreich selbst ist die Inszenierung dann 4-mal aufgeführt worden unter freiem Himmel, also auch wieder in der Landschaft. Also diese Inszenierung ist sehr durch diesen Geist der Landschaft und durch dieses Gehen, durch diese Wanderung, durch diese Wanderschaft geprägt und hat eben selber diese Reise auch gemacht, zuerst von Salzburg, dann eine Zwischenlagerung an einem Bauernhof in Südtirol, weiter dann nach Frankreich und jetzt lagert das Bühnenbild im Übrigen zwischen Berlin und Hamburg.
20 Tage verbrachte Lenz im Steintal. Georg Büchner beschreibt diese Tage in atmosphärischer Dichte. Cornelia Rainer lässt sie zum Sinnbild einer lebenslangen Suche werden, in denen sich wiederkehrende Themen und Zustände verdichten. Allmählich verrückt die Wahrnehmung. Das Einwirken der Natur wird dargestellt, das Ausgeliefertsein gegenüber der eigenen Stimmung, die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Gemeinsamkeit mit anderen.
Büchner hat hier meiner Meinung nach eine Partitur geschrieben. Es ist für mich eine Komposition sondergleichen und diese Innenwelt so zum Klingen zu bringen über die Sprache, das hat mich damals unglaublich inspiriert und ist auch etwas, was mich sozusagen auch im Alltag begleitet. Also wie hört man Dinge? Wie hört man die Welt draußen? Wie hört man einen einzelnen Satz, ein einzelnes Wort? Und wenn man sich hier Zeit nimmt, dann passieren oft Dinge, die man vielleicht im Lärm des Alltags nicht immer hört und die man vielleicht überhört. Und dieses genaue Zuhören ist für mich auch in der Arbeit wichtig, auch jetzt beim Radetzky-Marsch wieder. Es ist eine Arbeit des Zuhörens und Hineinhörens in die Texte.
Was heißt das, wenn eine deutschsprachige österreichische Inszenierung nach Frankreich geht? Die Auslandskultur hat dies bei 3 Inszenierungen mit ermöglicht. Bei Lenz, 7 Sekunden Ewigkeit von Peter Torini und Jean d'Arc.
Die Bedeutung des Kulturforums liegt für mich vor allem darin, es wurde erstmal was möglich gemacht auch oder geholfen, etwas möglich zu machen. Nämlich, dass man mit Produktionen, die erstmal in Österreich produziert wurden, dass man auch ins Ausland damit gehen kann. Dass es hier auch eine Wirkung gibt und eine Resonanz eben auch mit anderen Spielstätten. Und in dieser Adaption passiert ja etwas. Es ist eine Möglichkeit, etwas weiterzudenken, weiterzuentwickeln. Im Grunde ermöglicht es einem, Stoffe, Produktionen, Geschichten noch einmal neu zu denken, weil es eine Verlängerung der Arbeit ist. Und das ist unglaublich wichtig, weil es ist so wie mit einem Buch. Ein Buch, das ich vor 20 Jahren gelesen habe, hat heute eine ganz andere Bedeutung für mich. Und genauso ist es auch mit Geschichten und Produktionen und Kreationen, die man selber macht. Lenz würde ich heute noch einmal vielleicht ganz anders inszenieren. Und diese Möglichkeit, die das Kulturforum oder die Kulturforen da schaffen, sind eben eine Möglichkeit einer tieferen und längerfristigen Beschäftigung zum einen. Und natürlich auch, dass man sich überlegt, welche Bedeutung hat jetzt der Stoff in Österreich und welche Bedeutung hat ein Stoff in Frankreich. Im Konkreten bei Jeanne d'Arc ist es ja so, bei uns hat sozusagen die Instrumentalisierung der Jeanne d'Arc nicht so eine große Bedeutung wie in Frankreich. In Frankreich wird die Jeanne d'Arc von der Front National instrumentalisiert. Wie geht man dann mit einem Stoff damit in Frankreich um? Das heißt, man muss sich sozusagen auch überlegen, welche kulturellen Unterschiede gibt es oder welche kulturellen Gemeinsamkeiten gibt es auch. Und da tritt man automatisch sowohl im Prozess des Erarbeitens in einen Austausch und natürlich direkt vor Ort. Wir hatten unglaublich spannende, aufregende Diskussionen dann. Da kommen Menschen mit ganz anderen Erfahrungen dann zusammen. Ich sage immer, jeder Mensch bringt seine eigene Situation mit und wir alle schaffen gemeinsam eine Atmosphäre. Und die Atmosphäre ist dann in Frankreich nochmal ganz was anderes als hier in Österreich, weil wir alle ganz verschieden geprägt sind. Aber hier einen Austausch zu schaffen, gemeinsam in Resonanz zu gehen und hier Dinge weiterzuentwickeln, erachte ich für ganz, ganz wichtig und essentiell für eine künstlerische Arbeit, aber auch für einen Dialog und eine Begegnung mit den Menschen.
Den erarbeitet Cornelia Rainer nun in einem kleinen Ort namens St. Daniel in Kärnten. Wie gesagt, steht vom 15. bis 19. Juli der Radetzky-Marsch von Josef Roth am Programm. Eine Inszenierung mit professionellen Schauspielern und Schauspielerinnen. Aber auch Jugendliche und Erwachsene aus der Region sind beim Festival eingebunden.
Da spielt die filmische Produktion eine ganz wichtige Rolle. Wir haben ja einerseits das Theaterstück, aber eben die filmische Produktion ist ganz, ganz wichtig. Ich selbst habe ja auch schon einen ersten Film realisiert, Gilles und Dole, der damals in Toronto aufgeführt wurde, in der Tief Bell Lightbox und ausgezeichnet wurde mit einer Honorable Mention damals. Der Film ist für mich ganz ein wesentliches Mittel auch der Archivierung, aber auch eines eigenständigen künstlerischen Werkes. Die Menschen, die hier vorkommen, das sind Menschen aus der Region, vor allem auch junge Menschen. Und wir haben letztes Jahr angefangen, eben auch Szenen zu drehen, immer rund um das jeweilige Festivalthema. Letztes Jahr war das Glaube, Liebe, Hoffnung, heuer ist es der Radetzky-Marsch. Und rund um diese Theaterstoffe entwickeln wir eben ganz eigenständige, neue Geschichten, die in unsere Zeit hineinragen und die in unsere Zeit hineinwachsen. Das heißt, es treffen sich verschiedene Zeitebenen. Einerseits hält man fest, das Gesicht eines jungen Menschen vor einem Jahr ist ganz anders nach einem Jahr. Wir alle verändern uns und das halten wir auch fest. Und es entsteht auch parallel hier sukzessive ein kleiner Festivalfilm. Also wir planen sozusagen nicht nur die Aufführungen, sondern Es entsteht parallel eine Art von eigenständigem filmischen Dokument und das wird ganz wichtig sein für die Fortführung und für die Weiterentwicklung des gesamten Festivals auch.
Möglicherweise auch für die Wanderschaft in ein Kulturforum mit Übersetzung, wie auch immer, oder für das deutsch sprechende Publikum dort?
Der Gedanke ist ja auch von der Region hinaus in die Welt. Das war ja damals auch der Gedanke der Ausschreibung, die wir gewonnen haben, damals durch die Kärntner Kulturstiftung. St. Daniel ist ein Ausgangspunkt und ein wichtiges Herzstück unseres Festivals, weil wir, also ich mit Lienz und Matthias Mamedow mit St. Daniel, wir haben eine persönliche Verbindung einerseits, wir kennen die Gegend, wir sind dort aufgewachsen und kehren gewisserweise dorthin auch zurück. Und gleichzeitig ist es aber so, dass alle diese Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, hier in Österreich, ich verstärkt eben in Frankreich und im Ausland, dass wir hier auch einen Dialog schaffen wollen zwischen einem kleinen Ort und vielleicht der größeren Welt. Und es gibt natürlich auch Pläne bezüglich Kooperationen, vielleicht auch in Frankreich. Und da würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ein Kulturforum wieder mit dabei ist.
Im vergangenen Jahr und auch heuer wird das Festival maßgeblich von der Kärntner Kulturstiftung finanziert. Monika Kircher ist eine der Gründerinnen dieser Stiftung.
Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin eine der Gründungsstifterinnen der Kärntner Kulturstiftung, die die erste und bisher auch einzige allgemeine Kulturförderstiftung in Österreich ist. Es gab mehrere Anläufe, auch auf Bundesseite, aber es kam bisher zu keiner Stiftung, die wie wir den Sinn hätte, nicht nur eine Künstlerpersönlichkeit zu vertreten, wie zum Beispiel Lasnik oder Schönberg oder Berg, sondern die allgemein Kunst-Kulturförderung als Stiftungszweck hat. Entstanden ist die Idee aus zweierlei Richtung. Zum einen, weil Kärnten extrem reich ist an künstlerischem Schaffen, an Künstlerpersönlichkeiten im bildenden Bereich, im Literaturbereich, in der Musik. Und zum anderen, weil Kärnten in einer finanziellen Lage war, als wir die Stiftung sozusagen vorgedacht haben, die diesem Reichtum an Kunst, Kultur nicht gerecht werden konnte, kann sie auch heute nicht wirklich, aber damals war es noch prekärer. Und wir wollten einfach das Potenzial nutzen, indem wir private Menschen, Firmen, Organisationen eingeladen haben, beizutragen, gemeinsam mit der öffentlichen Hand die Stiftung zu dotieren oder zu sponsern und damit auch wertvolle Kunstkultur zu ermöglichen.
Wir sind drei Frauen, drei Kärntnerinnen, die in Führungspositionen tätig waren oder tätig sind.
Ja, wir sind, wie es so oft in der Kultur, haben wir einen Überhang an Frauen, die ehrenamtlich im Vorstand sind. Jetzt meine Kollegin Ina Lerchbaumer und Gabriele Semmelrock-Werzer. Davor war Adolf Rausch, einer der Gründungsstifter auch, der sich jetzt außerhalb des Stiftungsvorstandes um das Thema Vor- und Nachlässe kümmert. Und wir drei Frauen werden unterstützt von einem kleinen, aber sehr engagierten, kompetenten Team. Das heißt, wir versuchen wirklich, möglichst viel des Geldes an Künstlerinnen und Künstler auszuschütten. In den letzten Jahren waren das fast 2 Millionen Euro. Und möglichst sparsam und schlank in der Organisation zu sein.
Was macht Stiftungen in Österreich so kompliziert? Wo sind hier die Handicaps?
Ich glaube, das Thema ist in Österreich historisch nicht so verankert wie in anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, wo der National Trust quasi zum Allgemeingut gehört. Jeder weiß, dass die wertvolle Gebäude erhalten und in die Zukunft absichern. In Österreich hat so das soziale, kulturelle Engagement von wohlhabenden Menschen oder Firmen nicht so eine Verankerung wie in anderen Ländern. Und es wird meistens verwechselt, das Thema Privatstiftungen, wo es wirklich darum geht, in der Familie über Generationen zum Beispiel ein Unternehmen abzusichern, in dem Sinn eine Stiftung gebracht wird, und gemeinnützige Stiftungen. Und wir reden hier eindeutig von Gemeinnützigkeit, wo Der Unterschied zu Vereinen ist, dass das auf lange Sicht konzipiert ist. Also eine Stiftung sollte ja ein gewisses Vermögen haben, idealerweise auch ein wachsendes Vermögen, um langfristig, langjährig die Arbeit abgesichert zu haben. So weit sind wir noch nicht, wir sind noch immer eine junge Stiftung. Aber es ist uns mit vielen anderen gelungen, dass Österreich im letzten Jahr das Gemeinnützigkeitsförderungsgesetz verabschiedet hat, was doch Zuwendungen zu gemeinnützigen Zwecken erleichtert im Vergleich zu davor.
Die Bühne der Macht ist ja ein Beispiel dafür. Ich möchte aber noch kurz zur Stiftung kommen. Sie haben Mäzene, Mäzeninnen, Sponsoren und Sponsorinnen. Wie sprechen Sie die an?
Ich würde vielleicht sogar noch eine Kategorie hinzufügen. Das waren unsere Mitstifter zu Beginn, so wie die Haselsteiner Privatstiftung, die Lerchbaumer Stiftung, die KELAG, das Land Kärnten, die einfach von Beginn an mit einem Beitrag beim Stiftungskapital mit dabei waren. Dann gibt's die Mäzene, Mäzeninnen, die ohne dass das Geld einem Projekt zweckgewidmet wird, die Stiftung unterstützen und dann gibt es Sponsoring oder Partnerschaften für ganz konkrete Projekte.
Das heißt, Sie müssen immer wieder um Geld werben.
Ja, das ist leider eine der nicht so leichten Aufgaben für den Stiftungsvorstand, weil, wie bereits vorher erwähnt, in Österreich das Engagement privater, ich kann das auch durchaus nachvollziehen, wir sind ein Land mit relativ hohen Steuersätzen. Das heißt, viele sagen, ich zahle viel Steuern und da, warum soll ich dann auch noch? Aber ich glaube, es steht uns gut an, vor allem in Zeiten auch, wo das Vermögen immer ungleicher verteilt ist, dass sich die sich leichter tun oder denen Geld quasi über Kapitalerträge zufließt, auch der Gesellschaft gegenüber verpflichtet fühlen. Wir würden uns wünschen, idealerweise, dass zum Beispiel Privatstiftungen, Genossenschaften in ihren Statuten einen bestimmten Prozentsatz verankern, der vom jährlichen Ergebnis der Gemeinnützigkeit zufließt. Ich glaube, dann wäre auch das Verständnis Privatstiftungen gegenüber ein anderes, als es jetzt ist.
Könnte steuerlich hier entgegengekommen werden?
Steuerlich wurde bereits ein wirklich guter Schritt gemacht im vergangenen Jahr. Vorher war die Deckelung der absoluten Beträge und der prozentuellen Beträge sehr niedrig. Das wurde angehoben. Also ich glaube, es liegt im Moment nicht so sehr an der steuerlichen Komponente, weil 10% ist schon viel Geld, das man steuerbegünstigt jetzt aufbringen kann gegenüber gemeinnützigen Einrichtungen. Es ist einfach noch ein kulturelles Thema. Und wenn ich mir denke, wir hatten ein OECD-Symposium in Wien, wo wir Modelle aus anderen Ländern uns angeschaut haben, in der Schweiz die Migros-Stiftung, die gibt pro Jahr 3% des Umsatzes für Gemeinnützigkeit aus. Das ist natürlich der Idealfall, weil damit eine sehr professionelle, langfristige Kultur-, Sozial-, Bildungsinitiative gemacht werden kann.
Nun haben Sie davon gesprochen, dass die Stiftung in den letzten Jahren 2 Millionen Euro hatte. Wie viele Einreichungen haben Sie pro Jahr? Wer wählt die Projekte aus? Es geht ja von Theater zu bildender Kunst, zu Literatur, zu Performances. Also Sie bilden die ganze Bandbreite ab.
Wir sind entstanden kurz vor den Corona-Jahren. Das heißt, wir hatten einen eher ruckeligen Start und mussten die erste große Ausschreibung, den ersten Call auch dadurch verschieben, weil ein Treffen von Einreichergruppen nicht möglich war durch die Lockdowns und haben improvisiert. Das ist der Vorteil von privaten Initiativen. Wir konnten durchaus in Abstimmung auch mit der Landeskulturpolitik Solidaritätstickets auflegen, wo Menschen, die sonst Eintritte in Theater, Konzerte gezahlt hätten, diese jetzt als Solidarität den Künstlern gegenüber an uns überwiesen haben. Und wir haben in Summe in wenigen Monaten, also wir waren wirklich ganz schnell, in wenigen Monaten 130.000 Euro ausgegeben für direkte Hilfen der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler und für die Produktion von 2 CDs, Kärnten literarisch, wo Autorinnen und Autoren Texte verfasst haben, die dann von Profis Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen wurden, mit Musik unterlegt, produziert. Also wir versuchen der Zeit entsprechend das Beste draus zu machen. Und wir schreiben zweijährig, es hat sich bewährt, weil jedes Jahr schaffen wir es weder finanziell noch von der Arbeit her, zweijährig Calls aus mit einem Thema. Der erste war das Thema Umbrüche, der zweite das Thema Jugend und Kultur und heuer geht es um die Peripherie. Wir hatten beim ersten Mal 159 Einreichungen, also unglaublich viele. Heuer sind es 64 Einreichungen beim dritten Call, also auch sehr viele. Die werden von unserem Office vorgeprüft auf die formalen Kriterien. Aber wir haben eine Fachjury, jetzt unter der Leitung von Frau Professor Barbara Butz-Pletschko. Davor war es Martin Draxl, der den Juryvorsitz innehatte. Die Jury ist auch interdisziplinär besetzt. Und diese Fachjury wählt eine Shortlist aus den Einreichungen aus, mit denen wir dann gemeinsam mit der Jury Interviews führen, um sozusagen zu hinterfragen, ist dieses Team in der Lage, das eingereichte Projekt auch wirklich so umzusetzen, wie es am Papier oder im Video versprochen wird und auch in der Zeitschiene umzusetzen. Und dann gibt es die gemeinsame Entscheidung, wer das Geld bekommt. Im Vorjahr waren es zwei Projekte zum Thema Jugend und Kultur, mit denen wir beiden sehr, sehr glücklich sind. Einerseits das Theater im Gelltal, ein neues Theaterfestival von Cornelia Rainer und Mamedov. Und das andere ist das Urban Playground Team, das aus Jugendlichen besteht, die Jugendarbeit machen, Breakdance, Sprayen, also Jugendkulturformen jeder Art, die aber sehr eingeschränkt waren, weil sie nicht mobil waren. Und denen haben wir einen Bus gekauft, haben den umgebaut, ausgestattet mit DJ-Equipment, mit Sprühwänden. Und die fahren jetzt durch Kärnten, auch zum Teil schon über Kärnten hinaus und stehen für Workshops zur Verfügung, vor allem in Orten, wo es keine Jugendzentren gibt.
Nun hat Cornelia Rainer, die Regisseurin, Filmemacherin, Theaterkünstlerin, gemeinsam mit ihrem Mann die Bühne der Macht kreiert. Die Bühne der Macht ist meines Erachtens insofern so interessant, weil sie schon im Vorfeld die umliegende Bevölkerung filmt, interviewt sie zu den aktuellen Fragen. Und die Bühne der Macht hat nicht nur heuer den Radetzky-Marsch auf der Bühne, sondern es werden auch Symposien, Gespräche mit Philosophen etc. etc. angeboten und die Jugendlichen spielen mit.
Das Faszinierende an diesem Projekt, und bin überzeugt, dass es deshalb auch ein Siegerprojekt wurde, ist, dass hier mit Jugendlichen Kultur entwickelt wird. Also Jugendliche sind nicht Zuseherinnen, sondern Teilhabende des kulturellen Prozesses. Und im Vorjahr war es Glaube, Liebe, Hoffnung, also Themen, die die Jugend auch total bewegen. Und in den Workshops in Oberkärnten, Gelltal, aber auch in Osttirol wurde zu diesen Themen gearbeitet. Und dann, so wie Sie es erwähnt haben, gibt es auf der Bühne der Macht die gemeinsame Aufführung, filmisch unterstützt, von diesen Jugendlichen und professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern. Das ist überhaupt etwas, was uns sehr wichtig ist, nämlich der niedrigschwellige Zugang zu Kunst und Kultur. Wir lehnen es ab, dass Kunst und Kultur etwas Elitäres ist, etwas, was nur in großen Häusern für wohlhabendes Publikum stattfindet, sondern es ist ein Lebensmittel, ein Überlebensmittel. Ohne Kultur wäre unser Leben, egal wer wir sind, arm. Und dieser niedrigschwellige Zugang wird in dem Projekt Bühne der Macht in einem Theaterzelt in St. Daniel im Gelltal wunderbar gelebt.
Auf der Bühne der Macht geht es auch darum, Machtkompetenz zu erwerben. Da drängt sich die Frage auf, welche Machtstrategien Cornelia Rainer anwendet, um Förderungen zu erhalten.
Über eine Leidenschaft. Ich kann sozusagen mich da nicht verstellen, dass ich an gewisse Dinge einfach glaube. Dieses Festival ist sehr lange in mir herangereift. Das entsteht nicht von heute auf morgen. Ein ganz wichtiger Punkt war tatsächlich bei den Salzburger Festspielen, als Menschen aus dem Dorf, wo ich herkomme, gekommen sind, die ich auch kenne persönlich, und die sind zum Festival gekommen und haben unter anderem gesagt, werden wir das überhaupt verstehen, was hier sich abspielt? Und immer wieder ist mir aufgefallen, dass Menschen eine sehr große Angst vor der Hochkultur haben, vor der sogenannten Hochkultur, dass sie das Gefühl haben, sie dürfen hier nicht teilhaben. Und das waren kleine Momente für mich in meiner eigenen beruflichen Laufbahn, wo ich mir immer wieder gedacht habe, das kann es nicht sein. Für welches Publikum inszeniert man? Für welche Menschen inszeniert man? Für mich geht es darum, dass möglichst viele Menschen in einem Theater zusammenkommen können und möglichst viele Menschen teilhaben können an etwas. Und das hängt ganz stark damit zusammen, dass man tatsächlich in die Region auch gegangen ist. Ich in dem Fall in einen ganz kleinen Ort. Wir sind, um Menschen zu gewinnen, Matthias Mamelow und ich sind ins Lesachtal zum Beispiel letztes Jahr gefahren, in das hinterste Tal, was es gibt in Osttirol und in Kärnten, und haben Leute angesprochen, haben ihnen erzählt, was wir machen. Und ich glaube, das ist ein möglicher Weg, um Echoräume, um gewisse Machträume auch aufzubrechen.
Cornelia Rainer, die Regisseurin und Festivalgründerin, und Monika Kircher, die langjährige Spitzenmanagerin und Mitbegründerin der Kärntner Kulturstiftung, bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.